ARD Sounds.
En segundo lugar, definir lo que ha sucedido.
Wir werten die Ereignisse als Attacke, als Verletzung von Spaniens territorialer Integrität. Ceuta ist eine spanische Stadt. Was gestern geschehen ist, verdient unsere strengstmögliche Verurteilung.
Spaniens Ministerpräsident Sanchez. Zehntausende Menschen stürmen die spanische Exklave Ceuta in Nordafrika. Die Regierung in Madrid ist empört.
Und das Einzige, was diese große Anzahl diesen Ansturm stoppen wird, ist Bilder von Menschen, die schnell zurückgebracht werden.
Der Migrationsforscher Gerald Knaus. Er sieht vor allem Marokko in der Verantwortung für die Geschehnisse und auch für die Lösung des Problems.
Aus Sorge vor einer möglichen Weiterreise auf das EU-Festland wollen einige Staaten das Schengen-Abkommen mit Spanien aussetzen.
Und im Nahostkonflikt gibt es angeblich Fortschritte beim Thema Entwaffnung der Hamas.
Sagt zumindest Donald Trump.
Hallo, ich bin Constanze Semidey aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 31. Juli um 16 Uhr. Zehntausende Menschen stürmen die spanische Exklave Ceuta in Nordafrika. Mittlerweile sind es 60.000, vor allem junge Männer, wie Fotos und Videos zeigen. Viele sind mit so aufblasbaren Schwimmreifen im Wasser. Constanze, wie ist denn jetzt der aktuelle Stand?
Also der alleraktuellste Stand ist, dass nach Medienberichten die ersten schon wieder zurückkehren. Aber wir fangen nochmal von vorne an. Also die spanische Regierung hat von einem Angriff gesprochen und von einem Ansturm. Es gibt Videos, die zeigen, wie gut gelaunte Männer durch die Straßen von Ceuta laufen und auf Wiedersehen Marokko, Hallo Spanien rufen. Einige sagen, sie hätten gehört, die Grenze sei auf. Aber, also wir sollten uns von den Videos und Fotos nicht täuschen lassen, es gibt auch Tote. 34 sind jetzt zumindest gezählt worden.
Was ist denn Ceuta überhaupt? Wie muss ich mir das da vorstellen? Das ist ja nicht in Spanien, aber gehört eben doch dazu.
Also am besten, du stellst dir erstmal Spanien vor, den Süden.
Okay.
Tarifa, Surferstrand, Straße von Gibraltar mit dem Felsen, der zu Großbritannien gehört.
Ist bekannt.
Ja, direkt gegenüber liegt Afrika, Marokko und da ganz im Norden, da ist so ein Zipfel und das ist Ceuta, das gehört zu Spanien, das gehört zur EU.
Und wie viele Leute leben in Ceuta?
In Ceuta leben etwa 84.000 Menschen auf rund 18 Quadratkilometern. Und Ceuta ist auch nicht die einzige dieser spanischen Exklaven. Es gibt auch noch Melilla, da leben 87.000 Menschen auf gut 12 Quadratkilometern. Die Stadt ist ein Stückchen weiter im Osten Marokkos, also etwa gegenüber von Almeria und auch wie Ceuta nur von Marokko und Mittelmeer umgeben.
Okay, aber was hat denn jetzt diesen plötzlichen Ansturm ausgelöst? Das kam ja völlig überraschend, oder nicht?
Also ich habe vorhin auf Welt TV den Migrationsforscher Gerald Knaus gehört und die Kollegen von Welt haben ihn interviewt und die haben ihn das auch gefragt.
Und was sagt er dazu?
Also er sagt erstmal, dass die derzeitige Lage eine außergewöhnliche Situation ist. Insgesamt seien die Migrationszahlen nach Spanien rückläufig gewesen und er meint, der Schlüssel zur Lösung dieser Situation, der liegt in Marokko. Warum wurde das nicht gestoppt? Wir hören da mal rein.
Es gibt ganz viele Theorien in den sozialen Medien, im Internet, aber man muss da sehr aufpassen, nicht zu spekulieren. Ich kann Ihnen aber eines sagen, eine ähnliche Szene, und sie wurde schon angesprochen, 2021, im Mai, da kamen in einem Tag 6.000, 8.000 in zwei Tagen Menschen, vor allem Marokkaner, auch nach Ceuta. Und im Mai 2021 war es glasklar, die Marokkaner waren unzufrieden mit der spanischen Außenpolitik. Damals ging es um die Westsahara, um Polisario, also diese Guerilla-Bewegung. Ist Marokko jetzt unzufrieden mit der spanischen Außenpolitik? Wir wissen es nicht. Marokko und Algerien sind Rivalen, sind Gegner und Spanien hat versucht, Beziehungen mit Algerien zu verbessern. Liegt es daran? Oder, das steht natürlich immer im Hintergrund, stellt Marokko die spanische Souveränität über dieses Territorium in Frage? Bis jetzt hat es das nicht getan. Es gibt keine Anzeichen. Die Spanier sagen, Marokko kooperiert. Aber wir hören natürlich aus den USA, wir kennen das Bild von Grönland. Da gibt es manche, die sagen, warum hat Spanien überhaupt Territorium in Nordafrika? Und wenn das dem nicht klar widersprochen wird, von allen Europäern, also natürlich kann man Migration hier nicht als Waffe benutzen, um ein Land so unter Druck zu setzen. Alle Europäer müssen ganz klar sagen, die Schuld liegt nicht in Spanien. Spanien kooperiert besser mit Deutschland und Frankreich bei der Überstellung von irregulären Migranten im Dublin-System als jedes andere Land im Mittelmeer. Das ist ein Problem in Marokko. Die Europäische Union muss geeint sein. Und egal, was die Motivation ist in Rabat, Das Signal muss klar sein, so wie bei Belarus und so wie bei anderen Versuchen, Migration als Waffe einzusetzen, die Europäische Union wird hier den Druck auf Marokko erhöhen müssen, zu kooperieren.
Ja, ich frage jetzt auch mal, wieso gehören denn diese Städte, also Ceuta und Melilla, überhaupt zu Spanien?
Na, kleine Geschichtsstunde gefällig. Also, pass auf, im frühen Mittelalter, da war die spanische Halbinsel unter der Herrschaft der Araber, Al-Andalus. Wir erinnern uns, Alhambra, Emirat von Cordoba, das reichte bis Nordspanien. Und dann gab es die spanische Reconquista.
Die Rückeroberung.
Genau, die lief über Jahrhunderte und war Ende des 15. Jahrhunderts abgeschlossen. Das heißt, die spanische Halbinsel war wieder unter christlicher Kontrolle. Und im Zuge dieser Rückeroberung und der Vertreibung der Araber aus Spanien nahmen die christlichen Heere Ceuta und Melilla in Nordafrika ein. Und dieser Besitz, der besteht bis heute fort.
Und wie ist der Status von den beiden?
Beide Städte haben Autonomiestatus und sie sind auch Militärstützpunkte, also haben da Soldaten stationiert. Apropos Soldaten, die spanische Regierung hatte das Militär geschickt, um die lokale Polizei dort in Ceuta zu unterstützen. Und Spaniens Ministerpräsident Sanchez, der ist mittlerweile auch in Ceuta angekommen, wir haben ihn eingangs ja schon gehört, er verurteilt die Ereignisse als Attacke und Angriff auf die spanische Integrität.
Hat er denn eine Erklärung dafür? Also warum jetzt dieser Ansturm und in dieser Massivität?
Also Sanchez hat gesagt, dass es Gerüchte gegeben hat oder eine Geschichte, die Schleuser verbreitet hätten. Und zwar, dass nach einem Gerichtsurteil kürzlich, also der oberste Gerichtshof von Spanien, der hat Anfang Juli geurteilt, dass Migranten, die die Grenze zwar illegal überqueren, aber auf dem Seeweg, also über das Wasser ankommen, dass die nicht sofort zurückgeführt werden dürfen. Und dass dieses Urteil von Schleusern so weitergegeben worden ist, Sanchez hat das gesagt, dass es vorteilhaft, ich sag mal vorteilhaft für Interessierte klingt, das habe sich dann wie ein Lauffeuer ausgebreitet.
Wo hat Sanchez das denn her?
Das hat er aus, also er hat gesagt, das hat man aus Gesprächen mit marokkanischen Behörden.
Und was will Sanchez jetzt unternehmen? Hat er das auch gesagt?
Ja, da ist immer so von Maßnahmen die Rede. Und eine davon hieß, im Wasser von vor Ceuta, da sollen jetzt Bojen angebracht werden, die eine Sperre bilden. Dann hat er auch gesagt, es sollen die Verfahren beschleunigt werden, damit die Menschen dann doch wieder schnell rückgeführt werden können. Und er sagt, dass es auch schon passiert, also dass viele schon wieder ausreisen. Das haben wir ja auch in Medienberichten gehört.
Was jetzt Bojen bringen sollen, weiß ich nicht. Aber ja. Was sagt denn Marokko selbst dazu, also offiziell?
Also die marokkanischen Behörden, die haben sich öffentlich und offiziell noch nicht geäußert. Aber Medien berichten natürlich, dass Spanien und Marokko durchaus über die Lage gesprochen haben. Und der Innenminister von Spanien, der hat gesagt, die Zusammenarbeit mit den marokkanischen Behörden, die laufe vorbildlich und beide Seiten würden eben nun bald Maßnahmen ergreifen, um die illegal Gekommenen wieder nach Marokko zurückzubringen.
Gut, aber was sagen denn die anderen europäischen Staaten über die Lage da?
Einige sind ziemlich alarmiert. Also Italien beispielsweise, da hat gestern Abend schon Ministerpräsidentin Meloni sich geäußert und hat gesagt, die Bilder aus Ceuta, die seien schockierend und sie will sich mit den entsprechenden Stellen zusammensetzen und hat im Extremfall auch schon mal mit dem Zaunpfahl gewunken und angedroht, dass ihr Land das Schengen-Abkommen mit Spanien aussetzt.
Das wäre ja schon ein massiver Schritt. Wie findet Spanien das denn?
Ja, die finden es nicht gut. Die haben auch gleich den italienischen Botschafter einbestellt und sich beschwert und haben vorgeworfen, dass Italien die Lage instrumentalisiert und Melonis Worte seien unangemessen.
Aber Italien steht damit ja nicht alleine, oder?
Nee, jetzt Skandinavien rückt nach. Finnland hat gesagt, sie unterstützen die Haltung Italiens. Schweden hat das gesagt, Dänemark. Spanien muss die Kontrolle schleunigst wieder erlangen. Und Frankreich, die ja direkt eine Grenze zu Spanien haben, die haben gesagt, die Franzosen wollen ihre Grenze nun stärker kontrollieren.
Und wir, also Deutschland?
Der Kanzler, Bundeskanzler Merz, hat gesagt, Spanien soll mal die Situation in Ceuta schnellstmöglich wieder in den Griff bekommen. Er würde die spanische Absicht, die illegalen Migranten nicht auf den europäischen Kontinent zu lassen, begrüßen, hat er gesagt. Und von Marokko erwarten wir, dass sie die illegalen Migranten unverzüglich wieder zurücknehmen. Andere Unionspolitiker übrigens, die waren da deutlich kritischer gegenüber Spanien.
Inwiefern?
Unionsfraktionsvize Krings, der hat der Bild gesagt, wer illegale Einreisen belohnt, bekommt mehr illegale Einreisen. Die Entscheidung der spanischen Regierung, 500.000 illegal eingereiste Afrikaner einzubürgern, hat die Probleme für das Land selbst und Europa offenbar weiter verstärkt. Und der innenpolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion Trom, der hat dem Spiegel gesagt, wenn es noch einen Beweis gebraucht hätte, dass es Pull-Faktoren gibt, dann ist dieser mit den Geschehnissen in Ceuta erbracht. Sehr schön übrigens, noch eins, ist auch das Statement der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Die Bilder, die aus Ceuta kommen, sind inakzeptabel, hat sie gesagt. Gefährliche Überfahrten müssen sofort aufhören.
Das klingt alles sehr hilfreich, da wird Sanchez sich bestimmt freuen.
Ja, nochmal was zur Erklärung der Situation. Ich habe gestern Abend noch im Netz diverse Mutmaßungen und Spekulationen gelesen. Warum, wieso, vor allem auch wie. Und eine besonders krude ist, dass das Ganze eine gezielte Aktion von Israel und den USA ist.
Muss ich jetzt meinen Aluhut aufsetzen?
Unbedingt, denn die Story, die geht so. Es ist Rache für die Haltung Spaniens im Gaza-Konflikt. Spanien ist und war ja sehr kritisch gegenüber der israelischen Regierung. Und die USA, die sollen auch aus Rache für den Iran-Krieg gehandelt haben. Da hatte Spanien sich ja geweigert, die USA zu unterstützen.
Das treibt schon alles Blüten,
ne? Ja, total.
Stichwort Israel und Nahe Osten. Lass uns da auch noch mal hinschauen. Wir hatten das ja schon kurz heute früh in unserer kompakten Machtfragen-Ausgabe. US-Präsident Trump hat verkündet, dass es angeblich eine Einigung gibt im Konflikt um den Gazastreifen, und zwar konkret bei der Entwaffnung der Hamas. Aber ich würde gerne noch mal drauf eingehen an dieser Stelle. Worum geht's da genau?
Also erstmal ist die Rede von einer grundsätzlichen Einigung. Und es soll jetzt einen Zeitplan geben. Und bis zur Entwaffnung der Hamas könnten noch bis zu 350 Tage vergehen.
Also immerhin noch fast ein Jahr.
Ganz genau. Und dann muss auch Israel seinerseits die Bedingungen erfüllen, nämlich die Truppen aus Gaza abziehen. Das waren die Hauptstreitpunkte bei dem Gaza-Plan damals, den Trump ja ursprünglich ausgehandelt hatte.
Gibt es denn schon eine Zustimmung von der Hamas und von Israel, also was Offizielles?
Nee, also okay, wie man es nimmt. Ein Vertreter der Hamas hat eine Einigung bestätigt, der hat aber auch gleich auf die Bedingungen hingewiesen.
Also für mich klingt das alles noch recht vage. Gibt es da was Konkretes?
Das lasse ich jetzt mal unseren Korrespondenten in Kairo erzählen, Moritz Behrendt. Der hat die Einzelheiten.
Die Einigung mit den Vermittlern jetzt sehe vor, dass die künftige zivile palästinensische Verwaltung im Gazastreifen die Waffen kontrolliere, so Hamas-Vertreter Hamad. Wir sprechen über die Lagerung der Waffen unter der Verantwortung des Nationalen Palästinensischen Komitees. Israel wird sich in diese Angelegenheit nicht einmischen und daher ist es eine interne palästinensisch-nationale Angelegenheit. Die Vertreter des sogenannten Nationalkomitees, eine Art Technokratenverwaltung, sind benannt und auch mit Israel abgestimmt. Sie sind aber noch nicht im Gazastreifen. Sie sollen unterstützt werden von Soldaten einer internationalen Stabilisierungstruppe, die ebenfalls noch nicht wirklich als einsatzfähig gilt. An den Verhandlungen, die über Monate in Kairo und anderen ägyptischen Orten geführt wurden, nahmen neben der Hamas auch andere palästinensische Gruppierungen teil. Auch sie sollen ihre Waffen im Gazastreifen abgeben. Als Vermittler waren Ägypten, Katar, die Türkei und die US-Regierung aktiv. Die grundsätzliche Einigung sieht vor, dass sich die israelischen Truppen Schritt für Schritt aus den von ihnen kontrollierten Teilen des Gazastreifens zurückziehen, nachdem die Entwaffnung begonnen hat. Die Abfolge scheint klar, der Zeitplan allerdings nicht. Der soll in den nächsten Wochen erarbeitet werden, heißt es von den Vermittlern. Insgesamt könne der Prozess mehrere Monate in Anspruch nehmen. Ob und wann die Hamas tatsächlich ihre Waffen abgibt, bleibt trotz des Verhandlungserfolgs in Kairo offen. Hamas-Funktionär Razi Hamad sagt, wenn Israel dem Plan nicht zustimme, werde die Hamas ihn nicht umsetzen.
Und wie wird das nun bewertet insgesamt?
Ja, da lasse ich mal unseren Korrespondenten in Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler, erzählen.
Es gibt, glaube ich, Zeichen der Hoffnung, dass sich da was bewegen könnte. Und gleichzeitig gibt es noch ein großes Potenzial, das Ganze zu boykottieren oder zu sabotieren, sowohl auf Hamas-Seite als auch von israelischer Seite. Also eine Frage ist ja zum Beispiel, was die Entwaffnung angeht, muss die Hamas sozusagen erst alle Waffen abgeben, muss, wie Israel es fordert, Israels Regierung es fordert, der Gazastreifen komplett demilitarisiert sein, bevor überhaupt der Truppenrückzug dann beginnen soll? Oder was bekommt die Hamas an Garantien, dass sich Israel auch wirklich zurückzieht, dass die Angriffe, die jetzt ja immer noch jeden Tag im Gazastreifen stattfinden, tatsächlich aufhören. Das sind Dinge, die tatsächlich das Ganze noch wirklich blockieren könnten. Und es gibt eine andere Unbekannte, die hat hier mit der israelischen Innenpolitik zu tun. Wir haben Ende Oktober, also in 3 Monaten, hier eine Parlamentswahl. Und ich glaube nicht, dass diese Regierung bereit ist, überhaupt nur einen Zentimeter zurückzuweichen und sich zurückzuziehen. Das würde als Zeichen der Schwäche ausgelegt werden. Allenfalls kann es da zu symbolischen Schritten kommen. Und eben das zeigt auch, dass das Ganze schwierig ist.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Constanze Semidey aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Ich bedanke mich fürs Zuhören.